Fantastische Hörbücher von Lausch. Puppenblut von Elke Bergsma, gelesen von Jürgen Holdorf. Mit zittrigen Fingern tastete der alte Mann zum wiederholten Male nach dem Messer, das, befestigt an der rechten Gürtelschlaufe seiner Jeans, in einer abgewetzten Lederscheide steckte. Sein ganzes Leben lang hatte es ihn begleitet, seit er es vor rund 70 Jahren von seinem Großvater geschenkt bekommen hatte. Selbst bei seiner Hochzeit hatte er es bei sich getragen, unsichtbar, an der Innenseite seiner Hose. Marianne hatte es nicht bemerkt, und das war auch gut so. Denn womöglich hätte sie ihn dann vor dem Traualtar einfach stehen lassen. Ein flüchtiges, kaum wahrnehmbares Lächeln umspielte seine Mundwinkel bei der Erinnerung an diesen Tag. Marianne. Sie war so lebhaft gewesen, so impulsiv. Für ihn war es Liebe auf den ersten Blick gewesen, als er sie auf einer Tanzveranstaltung zum ersten Mal sah, gekleidet in einen weitschwingenden, rot-weiß geblümten Petticoat und weiße Riemchensandalen, hatte sie ihn mit ihrem glockenhellen Lachen verzaubert. Zeitlebens hatte sie dieses Lachen nicht verloren, auch nicht in schwierigen Zeiten. Selbst als der Krebs unablässig und erbarmungslos an ihrem bis dahin immer so gesunden Körper nagte, war sie stets voller Zuversicht gewesen, auch diesen Kampf zu gewinnen. Vergeblich. In einer lauwarmen Sommernacht vor 5 Jahren, die ähnlich mild gewesen war wie diese, war sie in seinen Armen mit einem Lächeln auf dem Gesicht für immer eingeschlafen. Seither vermisste er sie so sehr, dass es fast körperlich wehtat. Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche. Sich nähernde Schritte, die über den von der Sonne noch aufgeheizten Schotter schabten, holten ihn in die Gegenwart zurück, und er spürte, wie ihm augenblicklich der kalte Schweiß ausbrach. Mit seiner schwieligen, von harter Arbeit gezeichneten Hand fuhr er instinktiv in die Innenseite seiner olivgrünen, mit zahlreichen Taschen bestückten Cargo-Weste. Ja, der Umschlag war noch da. Er lauschte. Die Schritte waren plötzlich verstummt. Zu hören war, wie schon zuvor, nur das leise Plätschern des großen Meeres, dessen seichte Wellen sich nur wenige Meter entfernt an den Pfosten des hölzernen Bootssteges brachen. Vereinzelt war das Quaken von Fröschen zu vernehmen, ansonsten aber war es ruhig hier draußen am See. Gespenstisch ruhig. Der alte Mann kniff die Augen zusammen und blinzelte angestrengt in die dunkle Nacht hinaus. Hatte er sich getäuscht? Nein. In nicht allzu weiter Entfernung vernahm er ein leises Klicken. Dann glomm ein Feuerschein auf und erleuchtete für einen flüchtigen Augenblick ein Gesicht. Zu wem dieses Gesicht gehörte, konnte er auf diese Entfernung allerdings nicht erkennen. Wer auch immer sich ihm gerade näherte, hatte sich offensichtlich eine Zigarette angesteckt. Bereits im nächsten Augenblick waren wieder die Schritte zu hören, die unweigerlich auf ihn zukamen. Noch ehe er sich's versah, traf ihn nur wenig später der grelle Schein einer Taschenlampe, und er legte reflexartig den Arm schützend über seine Augen. »Moin«, sagte im nächsten Moment eine Männerstimme, die dem alten Mann bekannt vorkam. Jedoch wusste er sie noch nicht einzuordnen. »Wer sind Sie?« fragte er, und zu seiner Befriedigung klang seine Stimme erstaunlich fest. Als Antwort kam zunächst nur ein kurzes Lachen. Dann hörte er den Mann spöttisch sagen: »Nun sag bloß, du erkennst mich nicht.« Dem alten Mann fuhr ein eiskalter Schauer über den Rücken. »Du?« krächzte er dann. Ihm stockte der Atem vor lauter Entsetzen. »Du hast wohl geglaubt, du könntest mich einfach ausboten. Die Stimme des Mannes klang nun schneidend.
Ausboten? Ich verstehe nicht.
Doch, du verstehst ganz gut. Machst den fetten Reibach und ich soll einfach zugucken.
Du hast doch schon alles bekommen, was dir zusteht,
antwortete er schwach und fühlte sich plötzlich unendlich müde.
Halt die Klappe und gib mir das Geld. Wenn das deine Mutter wüsste, Junge,
setzte der alte Mann zu einer Erwiderung an. Im nächsten Moment aber traf ihn ein Faustschlag direkt in die Magengrube. Er japste kurz auf und krümmte sich vornüber.
»Lass meine Mutter aus dem Spiel, du alter Sack!«
schrie sein Gegenüber nun außer sich vor Wut und hielt ihm drohend die Faust entgegen.
»Noch ein Wort, und ich prügle dich windelweich! Also rück die Kohle raus, oder ich vergess mich!«
Ein plötzlicher Schwindel durchfuhr den alten Mann, und er ließ sich auf die Knie fallen. Mit bebenden Fingern tastete er nach dem Umschlag und zog ihn hervor. Sein Blick war ganz verschwommen, und er nahm nur aus dem Augenwinkel wahr, wie sich der andere Mann zu ihm hinabbeugte und ihm mit einem spöttischen Grinsen auf dem Gesicht den Umschlag aus der Hand riss.
»Du bist's brav. Warum denn nicht gleich so?«
Er hob das Kinn des alten Mannes grob an und beugte sich über ihn, so dass ihre Gesichter nur noch wenige Zentimeter voneinander entfernt waren. Dann zischte er,
»Meine Mutter hat einen Fehler gemacht. Wir waren glücklich, bis du dich in unser Leben gedrängt hast. Ich habe sie angefleht, dass sie dich gehen lassen soll, dich, den armseligen Handwerker, der sich jeden Tag für andere Leute die Finger schmutzig macht. Ich habe ihr gesagt, dass sie etwas Besseres verdient hat, als Tag für Tag deine ölverschmierte Wäsche zu waschen. Aber sie wollte ja nicht auf mich hören.«
Er nahm einen tiefen Zug seiner Zigarette, ohne jedoch das Kinn seines Gegenübers loszulassen, und blies ihm den Rauch aus nächster Nähe ins Gesicht.
»Du hast sie umgebracht«,
sagte er dann kaum hörbar.
»Sie starb an Krebs.«
Die schallende Ohrfeige, die diesen Worten ohne Verzögerung folgte, ließ seinen Kopf zur Seite schleudern und seine Nackenwirbel schmerzhaft knacksen. Im Nachhinein fragte er sich noch oft, was ihm im nächsten Moment, als er den Fuß seines Gegners mit Schwung auf sich zukommen sah, die Kraft gab, diesen mit beiden Händen zu fassen und den Mann derart ins Taumeln zu bringen, dass er schließlich fiel. Und vor allem fragte er sich, warum er, Thiardo Thiarden, plötzlich das Messer in der Hand gehalten hatte, das er doch in all den Jahrzehnten nur in den vielen kleinen Alltagssituationen benutzt hatte, die ihm hier und da eine allzeit scharf geschliffene Klinge erforderlich machten. Jens Theissen stockte der Atem. Völlig in seine Gedanken versunken, saß er bereits seit Stunden in seinem kleinen Ruderboot, bediente nur ab und zu die Paddel, ließ sich aber ansonsten einfach über das große Meer treiben. Er war ausgebrannt, brauchte seine Ruhe nach allem, was ihm in den letzten Monaten passiert war. Und eben aus diesem Grund, weil er schon seit Wochen keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte, hielt er das, was sich vor seinen Augen am Ufer abspielte, zunächst auch für eine Halluzination. Er kniff die Augen zusammen in der Hoffnung, dass der Spuk vorbei sein würde, wenn er sie wieder öffnete. Doch da hatte er sich getäuscht. Vielmehr schienen die Ereignisse am Ufer an Dramatik noch zugenommen zu haben. Zwei Männerstimmen waren zu hören. Die eine klang eher sanft, die andere wütend und herrisch. Er versuchte zu verstehen, was genau besprochen wurde, doch konnte er auf die Entfernung lediglich Wortfetzen ausmachen. »Lass meine Mutter, alter Sack«, hörte er die herrische Stimme soeben bruchstückhaft schreien. Im nicht eben großen Lichtkegel einer Taschenlampe war nur schemenhaft zu erkennen, was sich am Bootssteg genau zutrug. Aber eines war sicher. Einer der Beteiligten sackte plötzlich in sich zusammen und tauchte, nun verdeckt vom Schilf, nicht wieder auf. Doch dauerte es nicht lange, bis auch die zweite Person taumelte dabei ihre Taschenlampe verlor und scheinbar im Schilf versank. Zu hören waren jetzt nur noch erstickte Schreie sowie ein beinahe unmenschliches Stöhnen. Jens überlegte, was zu tun sei. Er verspürte wenig Lust, sich in die Angelegenheiten anderer Menschen einzumischen. Schließlich hatte er mit sich selbst genug zu tun. Andererseits hörten sich die Geräusche vom Ufer her nun alarmierend an. Was, wenn da gerade ein Verbrechen geschah und jemand seine Hilfe brauchte? Stieg nicht auch in ihm jedes Mal eine blinde Wut auf, wenn er wieder einmal in der Zeitung lesen musste, dass ein Mensch am helllichten Tag einem Verbrechen zum Opfer gefallen war und alle Zeugen einfach nur weggeschaut hatten, anstatt zu helfen? Langsam und nahezu lautlos ließ er sein kleines Boot zum Steg treiben. Mit klopfendem Herzen machte er es an einem der Pfähle fest, lehnte sich über die Holzbohlen und schielte vorsichtig den Steg entlang, ohne jedoch in der Dunkelheit etwas erkennen zu können. Bis auf das Quaken einzelner Frösche war nun kein Laut mehr zu hören. Ob die beiden Kontrahenten längst wieder ihrer Wege gegangen waren? Jens zog sich nun ganz auf den Steg und pirschte sich dann Schritt für Schritt ans Ufer heran, wobei er sich immer dicht am Schilf hielt, um zur Not hinter ihm in Deckung gehen zu können. Die tiefe Schwärze der Nacht kam ihm entgegen, andererseits jedoch machte sie ihm auch Angst. Als direkt vor seiner Nase, wie aus dem Nichts, plötzlich ein Wasservogel aus dem Schilf hervorschoss und in den nächtlichen Himmel aufstieg, fuhr ihm der Schrecken dermaßen in die Glieder, dass er beinahe laut aufgeschrien hätte. In letzter Sekunde aber schlug er sich erschrocken die Hand vor den Mund und ermahnte sich selbst zur Ruhe. Als Jens das Ende des Bootsstegs erreichte, lugte er im Schutz des Schilfs um die Ecke. Beinahe im selben Moment wurde die Szenerie vor ihm in ein grelles Licht getaucht. Was er dann zu sehen bekam, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Und es gelang ihm nicht, einen erstickten Schrei zu unterdrücken. Vor ihm kniete ein alter Mann, hielt mit zitternden Händen eine Taschenlampe in der Hand und hatte diese direkt auf das fahle Gesicht eines Mannes mittleren Alters gerichtet, dessen gebrochener Blick in starrem Entsetzen dem Himmel zugewandt war. Ungeachtet der Tatsache, dass er Jens gehört haben musste, ließ der alte Mann nun den Schein der Taschenlampe den Körper des Opfers hinunterwandern. Jens schnappte nach Luft, als er erkannte, dass der Oberkörper zahlreiche Verletzungen aufwies und seltsam verrenkt und blutüberströmt auf dem noch immer von der Hitze des Tages erwärmten Weg lag. Hier musste ein regelrechtes Gemetzel stattgefunden haben. So viel Blut hatte Jens zum letzten Mal bei Bauer Mehnders gesehen, als der zum Schlachtfest geladen hatte und mit dem Sauberwischen in der Waschküche noch nicht ganz fertig gewesen war, als die Gäste eintrafen. Im nächsten Moment entdeckte er ein blutverschmiertes Messer mit Holzgriff, das der alte Mann nun wie nebenbei an sich nahm, es mit stumpfem Blick ansah und dann zurück in die Messerscheide an seinem Gürtel gleiten ließ.
»Warum haben Sie das getan?« krächzte Jens mit heiserer Stimme.
Er konnte sich nicht erklären, warum, aber er war sich plötzlich sicher, dass er vor seinem Gegenüber keine Angst haben musste. Und tatsächlich drehte sich dieser nun fast wie in Trance zu ihm um und beschrieb mit der Taschenlampe zittrige Bahnen, bis deren Strahlen sein Gesicht erfassten.
»Jens«, bemerkte er mit schwacher Stimme.
Jens fühlte sich, als hätte ihm jemand einen heftigen Schlag versetzt. Seine Knie fühlten sich auf einmal an wie Pudding. Denn erst jetzt erkannte er in dem alten Mann seinen stets freundlichen Nachbarn, Thiardo Thiarden. Völlig fassungslos ließ er sich neben ihn auf den Boden sinken.